Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute bei uns zu Gast Professor Dr. Achim Truger. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Scholl, freut mich.
Herr Truger, Sie sind Professor unter anderem für Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen und Sie sind auch Wirtschaftsweiser. Was macht denn ein Wirtschaftsweiser?
Der freut sich immer noch nicht besonders darüber, dass man als Wirtschaftsweiser tituliert wird, aber ich bin Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und wir sind 5 Mitglieder und da nennt man uns häufig auch Wirtschaftsweise, wobei das natürlich ein hoher Anspruch ist. Ich bin seit 2019 im Rat, ich bin damit das dienstälteste Mitglied und das ist richtig, was wir tun, ist richtig gesetzlich geregelt. Also es gibt ein Sachverständigenratsgesetz von 1963, also hat ein paar kleine Änderungen gegeben, aber im Großen und Ganzen eigentlich nichts, eine Erfindung von Ludwig Erhard. Und wir schreiben und sind auch gesetzlich dazu verpflichtet, jedes Jahr ein Jahresgutachten zu schreiben. Wir sind unabhängig von der Bundesregierung, also bei der Berufung natürlich nicht, aber in unserer Arbeit unabhängig und wir haben ein Mandat und das heißt, wir sind dem magischen Viereck verpflichtet. Wir sollen uns um Preisniveaustabilität, stetiges und angemessenes Wachstum, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und hohen Beschäftigungsstand kümmern. Und dazu machen wir 2-mal im Jahr Konjunkturprognosen. Eine davon ist dann auch im Jahresgutachten. Und wir schreiben sozusagen im Rahmen des Mandats zu unterschiedlichen Themen dann auch inhaltliche Kapitel zu wirtschaftspolitischen Teilbereichen. Und dann übergeben wir feierlich noch in der ersten Novemberhälfte jeweils dem Kanzler, ich habe jetzt schon auch Angela Merkel noch erlebt, dann Olaf Scholz und jetzt Friedrich Merz, dann übergeben wir das Gutachten und machen eine große Pressekonferenz. Und die Regierung ist dann gesetzlich verpflichtet, dass sie im Jahreswirtschaftsbericht schriftlich zu unserem Gutachten Stellung nimmt. Und das tut sie auch. Und mein Eindruck war, dass jetzt in den letzten paar Jahren sagen wir mal so, die Reichhaltigkeit der Kommentierung und der Stellungnahme ein bisschen zugenommen hat. Und ansonsten haben wir natürlich eine große Aufmerksamkeit medial und jederzeit öffentlich, auch natürlich manchmal im Hintergrund mit der Regierung. Ist eine herausgehobene Position, mit der man auch verantwortungsvoll umgehen soll.
Ja, also nimmt man auf jeden Fall wahr, auch unter dem Begriff Wirtschaftsweiser. Also das ist auf jeden Fall medial sehr präsent. Und wir wollen ja auch heute über das Thema Wirtschaft reden, auch ein bisschen über Staatsfinanzen, über die sozialen Sicherungssysteme. Und ich habe jetzt gelesen, einen Gastbeitrag von Ihnen im Surplus-Magazin. Inflationsschock, es braucht eine makroökonomische Krisenreaktion. Jetzt Thema Inflation ist ja noch mal ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber gibt es wieder Inflationsgefahren in Deutschland?
Natürlich gibt es Inflationsgefahren. Also die Inflationsrate war jetzt ja schon bei 2,5%. Soll eigentlich nur 2% sein, laut dem Ziel der Europäischen Zentralbank. Und jetzt ist das ja keine Inflation, die praktisch aufgrund einer expansiven Politik oder so erzeugt wird, sondern die kommt eben über den Energiepreisschock, den Ölpreisschock aufgrund des Iran-Krieges jetzt. Aber natürlich ist das etwas, dass wenn jetzt das Öl sich weiter verknappt, die Straße von Hormuz weiter blockiert bleibt, dann werden die Ölpreise wahrscheinlich noch mal weiter steigen. Dann wenn sie hoch bleiben, dann pflanzt sich das sozusagen im ganzen System fort. Die Gaspreise werden auch hochgehen, damit wird der Strompreis hochgehen, die Heizkosten werden hochgehen. Das wäre sozusagen dann etwas, das zeichnet sich jetzt noch nicht so ab, dass das so schlimm wird wie während des Ukraine-Krieges 22, 23. Aber natürlich ist das etwas, was droht. Und was ich in diesem Beitrag dann gemacht habe, ist, ich habe gesagt, also es gibt jetzt noch die Chance, dass es einigermaßen schnell wieder vorübergeht. Das hängt natürlich von zwei Verhandlungspartnern, Iran und Trump, ab, die leider absolut nicht berechenbar sind. Fast würde ich sagen, Trump noch weniger als Iran. Man weiß also nicht, was kommt. Und kann aber sein, dass es relativ schnell wieder zu Ende geht. Dann ist es wahrscheinlich ein Inflationsblip nach oben und eine wirtschaftliche Delle nach unten. Und ansonsten geht es dann hoffentlich wieder aufwärts. Kann aber auch sein, dass es länger andauert und kräftig wird. Und dann braucht es tatsächlich so eine abgestimmte Krisenreaktion, deshalb habe ich das auch geschrieben.
Ja, und das hört sich jetzt ja relativ kryptisch wissenschaftlich an. Was steckt denn dahinter? Also was wird denn da oder was sollte man aus Ihrer Sicht da konkret dann tun?
Naja, das sind dann Sachen, dass man erstmal versucht, den Preisschock so gering wie möglich zu halten. Mhm. Und da gibt es jetzt ja die Versuche, durch sozusagen dieses einmal pro Woche nur die Preissetzung an der Tankstelle, also Preiserhöhung an der Tankstelle zu erlauben und so, dass man das, oder gerade schon nur, also 12 Uhr mittags da, dass man das irgendwie hinkriegt. Andere Möglichkeit wäre Übergewinnsteuer oder dass man, wie Österreich das jetzt macht, auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette schaut, dass bei den Preiserhöhungen im System jetzt nicht überdreht wird, dann wird der Inflationsschock schon sozusagen an der Quelle, bevor er entsteht, gedämpft. Und wenn das sich aber wirklich fortpflanzt, dann braucht so etwas, wie es das auch in der Ukraine-Krise da gegeben hat, dann braucht es natürlich Entlastungspakete. Und da muss man sehen, dass man die mit den Instrumenten, die man hat, jetzt etwas koordinierter und schneller hinbekommt, als das der Ampel möglich war. Es gibt jetzt ja dieses Direktzahlungsinstrument. Ja. Also ich hoffe, dass es das gibt. Es hat ja noch keiner in Aktion gesehen, aber die Botschaft war, das gibt es jetzt. Und das heißt, man könnte, wenn jetzt viele Haushalte an vielen Stellen, an unterschiedlichen Stellen von Energiepreiserhöhungen betroffen sind, dann auch Nahrungsmittelpreise und so weiter, gäbe es die Möglichkeit, pro Kopf einen bestimmten oder pro Haushalt einen bestimmten Betrag schnell und unbürokratisch auszuzahlen. Und das wäre eine Möglichkeit, das gab es halt vorher nicht. Da musste man sich mit, weiß ich nicht, 7 oder 8 Einzelmaßnahmen, wo man versucht hat, dann die Leute im Einzelnen irgendwie noch, also insgesamt dann irgendwie mitzunehmen. Das müssten wir jetzt nicht, dafür hätten wir jetzt immerhin so ein Instrument. Ne? Mhm. Aber im Augenblick ist das ehrlich gesagt noch ein bisschen zwiespältig. Es gibt diesen Tankrabatt, über den wird viel geschimpft.
Ja.
Und wenn man ehrlich ist, klar, also der ist eigentlich blöd, weil er auch Leute entlastet, die jetzt beispielsweise gar nicht zur Arbeit fahren, sondern, also ich habe irgendwo gesagt, reiche Raser, wenn man so will, ne? Die haben dann was davon. Insofern ist es auch von den ökologischen Anreizen, auch von den Einsparanreizen nicht gut, nur wenn der Preisschock gedämpft wird. Mhm. Und dann ist es natürlich noch so, dass jetzt eigentlich eher von der Verbrauchsstruktur her eher die etwas einkommensstärkeren Haushalte stärker profitieren. So, wenn man jetzt aber sagt, was macht man sonst, wenn man jetzt mit diesem Direktinstrument kommt, dann ist es so, wenn man das pro Kopf auszahlt, haben natürlich relativ die ärmeren Haushalte am meisten. Also das wäre sozusagen von der Gerechtigkeit her treffsicherer. Ich würde damit aber in der jetzigen Situation alle Haushalte entlasten, auch die, die kein Auto haben und die überhaupt nicht fahren müssen und so. Das heißt, dann würde da sozusagen die Zielgerichtetheit wieder nicht funktionieren. Also im Augenblick muss man einfach sagen, so nachteilig in vielerlei Hinsicht dieser Tankrabatt ist, kann ich ganz gut nachvollziehen, dass die Regierung es gemacht hat. Ich würde es ja ehrlich gesagt, ich habe ja gesagt, eine reiche Raser werden auch entlastet. Wenn man das nicht will, wenn man es mit einem Tempolimit kombinieren würde, dann würde man ausschließen, dass sozusagen das verbilligte Benzin dann einfach auf der Autobahn mit 250 oder so zum Auspuff rausgeblasen wird.
Ja, aber glauben Sie, dass das wirklich so eine große Rolle spielt? Also ich fahre auch gerne schnell über die Autobahn, jetzt mit dem Elektroauto, das kommt jetzt ja nicht zum Tragen, aber ich sage jetzt mal so, also so viele Strecken, wo man jetzt rasen kann oder schnell fahren kann, also über 130 gibt es ja eigentlich gar nicht in Deutschland, oder?
Ja gut, aber es gibt schon noch einige und es gibt ja Untersuchungen. Ich habe jetzt, müsste ich nochmal nachgucken, aber wo gesagt wird eigentlich, wenn es ein flächendeckendes Tempolimit gäbe, das würde bis zu 5% Einsparung, Verbrauchseinsparung bringen. Das ist natürlich ziemlich viel.
Ja, aber es gibt ja auch andere Instrumente. Also man könnte ja zum Beispiel das Angebot erweitern. Also zum Beispiel beim Thema Gasfracking ist ja in Deutschland ausgesetzt seit 2017. Also könnte man ja auch einheimische Vorkommen irgendwie heben. Jetzt nicht direkt, aber in einer gewissen Zeit mit einem gewissen Vorlauf. Ich glaube auch Raffineriekapazität wurde in Deutschland, Europa abgebaut in den letzten Jahren. Also siehe Dieselpreis. Und glauben Sie, dass man auch solche Instrumente in Erwägung ziehen muss, die jetzt zwar nicht kurzfristig wirken, aber die vielleicht langfristig dann in eine Gesamtstrategie des Staates passen?
Also zur Raffineriekapazität habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, was das Fracking angeht. Ja, das kommt ja immer wieder. Das sind ja zum Teil dann technische Dinge, die man wissen muss oder auch glauben muss oder nicht. Klar ist, das hat natürlich jetzt in der jetzigen Krise und das hat auch in 2 oder 3 Jahren, auch in 5 Jahren wahrscheinlich keinen Effekt. Also es ist dann eine langfristige Entscheidung. Und wenn tatsächlich das mit der Transformation und dem Umstieg raus aus den Fossilen ernst gemeint ist, dann glaube ich, würde das Gas zur Verfügung stehen im Augenblick, wo man es eigentlich perspektivisch kaum noch brauchen würde. Also das wäre für mich so ein bisschen der Trade-off, den man da hat. Aber klar, also es ist sozusagen gängige Praxis, auch in der wirtschaftspolitischen Beratung, dass man jede aktuelle Situation nutzt, um die Dinge zu transportieren, die einem selber wichtig sind. Mhm. Und insofern kann ich verstehen, dass jetzt das mit dem Fracking auch bei einer erneuten Energiekrise wieder rausgeholt wird. Aber aktuell gibt es dafür jetzt keinen Anlass.
Ja, genau. Also Angebot erhöhen wäre eine Möglichkeit, aber in der jetzigen Krise muss man ja schnell handeln. Aber Thema Wirtschaft ist ja in Deutschland sehr präsent. Also die Menschen treibt es um. Wie geht es dem Standort Deutschland? Mhm. Was könnte man besser machen? Kommt die Wirtschaft wieder in Schwung? Wie ist denn da Ihr Blick auf die aktuelle Situation? Also Sie beschäftigen sich ja als Wirtschaftsweiser intensiv mit dem Thema. Also ist es wirklich so schlecht, wie es zurzeit in den Medien auch propagiert wird? Oder sehen Sie da auch Hoffnungsschimmer?
Also Hoffnungsschimmer gibt es auf jeden Fall. Aber natürlich ist die Lage schlecht. Mhm. Das ist keine Frage. Und das hilft auch überhaupt nicht, jetzt das irgendwie schön zu reden. Man muss nur dann genau gucken, wo es herkommt. Wenn ich jetzt mal durchgehe, ist, wir haben eigentlich seit 2019 ist die deutsche Wirtschaft nicht mehr gewachsen. Mhm. Also es ist in Corona natürlich brutal abgestürzt.
Ja.
Dann gab es so neudeutsch den Rebound, ne? Aber der war nicht vollständig. Und dann ist die deutsche Wirtschaft praktisch 23, 24 wieder in die Rezession zurückgekippt. Und jetzt nach neueren Daten auch kräftiger, als man ursprünglich dachte. So, und das heißt, es dümpelt im Augenblick. Und jetzt sah es tatsächlich bis Anfang des Jahres, bis Trump diesen Iran-Krieg angezettelt hat, sah es eigentlich so aus, dass es einige der üblichen Indikatoren, also Bauaufträge und so weiter, das lief ziemlich gut. Auftragseingang war gut, auch bei Investitionsgütern. Und das sah wirklich danach aus, dass das jetzt die Wende sein kann und es nach oben geht. Aber jetzt kommt natürlich über diesen Energiepreisschock wieder eine Delle. Und deshalb sind jetzt auch die meisten Prognosen schon wieder runterrevidiert worden. Ich darf über unsere Prognose nicht sprechen. Unsere letzte ist vom vergangenen Herbst. Das war 0,9 für dieses Jahr. Wir sitzen an der aktuellen Prognose, aber wir setzen auf keinen Fall Zahlen in die Welt, bevor wir am 27. Mai mit der Prognose rauskommen. Aber klar ist, alle anderen Prognosen sind abwärts revidiert worden. Und dieser Ölpreisschock stellt natürlich jetzt schon wieder ein massives Problem da. Und vielleicht nochmal, um das so zu sagen, jetzt diese, das ist ja so, dass ich auch gut nachvollziehen kann, dass die Stimmung so schlecht ist. Ist einfach so, man muss sich übrigens dann angucken, wo es herkommt. Und was wirklich sehr ungewöhnlich ist für Deutschland, ist, dass die Exporte nicht in Fahrt kommen. Also normalerweise ist es so, dass in Krisen, beispielsweise diese sogenannte kranke Mann-Krise, ne, Anfang des Jahrtausends, da sind die Exporte eigentlich bis auf kleine Aussetzer oder sind eigentlich sauber durchgelaufen. Das heißt, die Exporte waren das Einzige, was immer gelaufen ist, ja, und die Binnenwirtschaft war am Boden. Und dann ist es irgendwann übergesprungen, es hat wieder funktioniert. In der Finanzkrise, da ist ja ein Riesenschock, da sind die Exporte wahnsinnig eingebrochen, auch in Corona ursprünglich. So, und dann kam eigentlich immer sehr schnell der Rebound und dann haben die Exporte sind sehr stark angezogen und haben dann die ganze Wirtschaft, also erst die Industrie, dann die springen die Investitionen an, die industrienahen Dienstleistungen und dann geht es so richtig über die ganze Wirtschaft.
Ja.
Und das war der Weg aus der Krise immer. Und diesmal ist es so, seit 22 jetzt, dass die Industrie, also die Exporte dümpeln, gehen eher sogar trendmäßig so ein kleines bisschen immer weiter nach unten. Und die Industrie ist entsprechend heftig getroffen, weil die Exporte sind natürlich größtenteils Industriegüter. Ja, und das führt jetzt dazu, dass jeden Monat ungefähr 10.000 Industriejobs verloren gehen. Und die Industrie von 22 an 8% an Produktion verloren hat und wahrscheinlich von 2019 an etwa 14%. Und das hat es natürlich in der Form so nicht gegeben. Mhm. Und das ist klar, dass das bei den Betroffenen in der Wirtschaft und bei den Menschen insgesamt und auch in der Politik Unruhe auslöst.
Ja, also wird ja auch oftmals von der Deindustrialisierung gesprochen. Also würden Sie auch so weit gehen, dass Sie sagen, okay, da steht die ganze Industrie auf dem Spiel oder ist das Panikmache?
Ja, also es kommt auch an, wie man es äußert. Ne? Mhm. Weiß ich nicht, ob es Panikmache ist. Tatsache ist, wir haben als Rat zusammen mit ganz vielen, als 22 die Energiekrise kam, na, die Gaspreiskrise, da haben wir gesagt, die Deindustrialisierung der Wirtschaft ist nicht zu erwarten. Mhm. Das gibt jetzt halt eine enorme Delle. Aber eigentlich kann die Industrie, nicht jedes einzelne Unternehmen, vielleicht auch nicht jede Branche in vollem Umfang, aber eigentlich kann die das verkraften und wird sich auch anpassen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass das, was passiert, jetzt doch deutlich stärker ist. Und es hängt jetzt sehr davon ab, was mit den Exporten passiert. Also das sieht sozusagen jetzt von Monat zu Monat, was man sieht, kann sein, ne, die Erholung ist doch da, es kommt was. Jetzt kam erst der Trump mit den Zöllen, jetzt kommt wieder die Energiepreiskrise. So, aber wenn da jetzt zumindest eine Bodenbildung ist und die Exporte vielleicht auch wieder leicht anziehen, dann glaube ich, dass das Schlimmste überstanden ist. Wobei das bei der Beschäftigung, die baut sich immer mit Verzögerung ab, da ist noch nicht überstanden. Also das kann sein. Und ein Szenario, das man denken muss, von dem ich jetzt nicht sage, das ist wahrscheinlich, aber wäre natürlich, wenn man sich anschaut, Deutschland hat einen riesigen Industrieanteil an der Wertschöpfung, doppelt so groß wie jetzt in Frankreich oder so. Und ich meine, man kann sich natürlich überlegen, was würde jetzt passieren, wenn dieser Industrieanteil perspektivisch auf diesen europäischen Durchschnittswert oder so schrumpft. Das wäre sozusagen dann ein ganz schlimmes Szenario, würde ich sagen. Und dann hätten wir noch viele Jahre Krise vor uns, was die Industrie angeht. Und das ist dann auch ein Klotz am Bein, der es der gesamten Wirtschaft schwer macht, sich zu erholen. Ja. Aber das ist, wie gesagt, weil Sie mich danach gefragt haben jetzt, das ist ein Szenario, das kann sein.
Muss aber nicht.
Ja. Da gibt es keine Anzeichen. Also im Moment sah es ja eher so aus, als sei so der schlimmste Abschuss erstmal überwunden.
Was glauben Sie, ist halt das Problem bei den Exporten? Also ich meine, man muss ja irgendwie Waren verkaufen. Also sind das die Autos, die nicht mehr nachgefragt werden oder die Industriemaschinen? Gut, genau, was sind da die Gründe? Warum kauft keiner mehr deutsche Produkte?
Das hätte ich tatsächlich in der Diagnose mitsagen müssen. Ne? Also es sind verschiedene Dinge. Natürlich sind die Energiepreise stark gestiegen. Das ist für die energieintensive Industrie nach wie vor ein Problem. Dann hat es die Zölle gegeben, die jetzt die preisliche Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt haben. Und was man nicht vergessen darf, aufgrund der sehr unsicherheitsstiftenden Politik von Donald Trump in den USA, hat es eine Flucht aus dem Dollar gegeben, sodass der Dollar abgewertet hat und der Euro entsprechend aufgewertet hat. Die chinesische Währung ist an den Dollar größtenteils gekoppelt. Und das heißt, es gibt eine massive Differenz sozusagen. Die chinesische Wirtschaft ist preislich total nochmal deutlich wettbewerbsfähiger geworden und die europäische hat total verloren. Das ist ein richtiger Schub, ne, preisseitig. Und was wirklich überraschend kam und was wir jetzt erst so mit der Zeit langsam richtig fassen können, ist, dass offensichtlich China bei der technologischen Wettbewerbsfähigkeit total aufgeholt hat. Mhm. Die haben voll auf die E-Autos gesetzt. Die subventionieren natürlich auch ihre Unternehmen in einer Form, wie wir das hier überhaupt nicht tun und wahrscheinlich auch nicht tun können. So, und das führt jetzt dazu, dass Märkte, auch im Maschinenbau, wo die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft international stark war, auch in China, dass die jetzt deutlich umkämpfter sind und dass da Märkte wegbrechen. Und das ist ein technologisches Wettbewerbsfähigkeitsproblem mit China als neuem Top-Wettbewerber, das tatsächlich groß ist.
Gibt es auch andere Hemmnisse für die Wirtschaft? Also Thema Fachkräftemangel, also dass die Babyboomer gehen jetzt ja bald in Rente. Jetzt jüngst hat bei uns die Bauindustrie gemotzt und hat gesagt, okay, das Thema Bürokratie, da wird viel geredet und jetzt muss endlich mal was passieren, dass endlich mal hier die bürokratischen Hemmnisse für die Unternehmen abgebaut werden. Also wie schätzen Sie die beiden Faktoren nochmal ein?
Also ich würde unterscheiden, also es gibt jetzt eben diese akuten Krisenfaktoren, die habe ich ja benannt. Und dann gibt es sozusagen darunterliegend etwas, was es aber natürlich schon seit Jahrzehnten eigentlich gab. Fachkräftemangel jetzt nochmal eine neue Dimension, wobei natürlich, wenn die Arbeitskräftenachfrage insgesamt zurückgeht aufgrund der Krise, wird auch der Fachkräftemangel zumindest temporär etwas entschärft. Aber was ich sagen will ist, also ich würde sagen, die Punkte, die Sie jetzt genannt haben, das sind so die Dauerbrenner. Ja, das ist das, was es sozusagen an strukturellen Möglichkeiten gibt, etwas zu verbessern. Das wäre zum Beispiel auch gezielte Einwanderung in den Arbeitsmarkt, mhm. Fachkräfteeinwanderung. Das wäre auch sozusagen im Inland Mobilisierung von Arbeitskräften. Da geht es auch um Anreize. Also wir haben dazu Kapitel geschrieben, es geht auch um Fortbildung, Weiterbildung. Mhm. Also gibt's ganz viele Stellschrauben. Und das kann man machen, das ist hilfreich. Mir ist nur wichtig, dass sozusagen jetzt weder der Fachkräftemangel akut die Krise begründet, ne, die kommt eben woanders her, so wie ich es beschrieben habe. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Bürokratie, die hat es immer gegeben. Sagen wir mal, die ist natürlich in einer Phase, wo man umsteuern möchte und viele neue Investitionen braucht, jetzt in Klimaneutralität und so. Ist natürlich, wenn das mit den Genehmigungsverfahren schwierig ist, ist das nochmal ein zusätzliches Hemmnis, keine Frage. Aber ansonsten ist das mit dem Bürokratieabbau echt ein dickes Brett. Wir haben dazu ein ganzes Kapitel geschrieben im Jahresgutachten. Ist auch ehrlich gesagt jetzt kein Thema, wo man also kein Kapitel, was so richtig Spaß macht zu lesen, weil es einfach es ist ein dickes Brett und es sind komplizierte Geschichten. Aber da kann man was machen. Ich habe den Eindruck, ich meine, es ist ja mit Herrn Wildberger als Minister sozusagen auch nochmal zu einem Digitalisierung, Modernisierung und sowas, ist ja zu einem eigenen Ministerium gemacht worden, also quasi zur Chefsache. Und ich würde denken, dass das mit einiger zeitlicher Verzögerung, ne, dickes Brett, ja, am Ende auch zu was führt. Aber ganz wichtig auch da nochmal, es gibt eigentlich keine Belege dafür, dass jetzt akut die Bürokratie irgendwie ein großer Krisenfaktor ist. Das ist ein Dauerbrenner, wäre gut, da was zu machen, aber ist nichts, was jetzt akut schnell wirkt. Und also damit kriegen sie jetzt keinen Wachstumsschub oder sowas hin. Na, das ist sozusagen unterschwellig was hilfreich ist und was natürlich auch viel Frustration vermeidet, wenn die Sachen ein bisschen, ja, geschmeidiger laufen. Ne? Und also ich weiß nicht, betrifft ja nicht nur Unternehmen. Ne? Also jetzt allein unsere Tochter hat jetzt Abitur gemacht und ist jetzt die Frage, was passiert mit dem Kindergeld? Ne? Also mit welchen unterschiedlichen Stellen man jetzt kommuniziert und wo man überall irgendwas einreicht und wo es dann aber leider irgendwo nicht funktioniert, ne? Und wo die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut und so. Mhm. Das sind so Geschichten, Verwaltungsmodernisierung, One-Stop-Shop, haben wir ja alles benannt, ist alles auch seit, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren eigentlich bekannt, müsste sich was tun.
Ja, ja, lassen Sie uns mal noch auf den Staat schauen, also der breitet sich ja vielfältig aus. Also es gibt den Bundeshaushalt, es gibt die Haushalte der Länder, es gibt auch die Kommunen. Und wenn wir jetzt mal auf die Kommunen schauen.
Sozialversicherung,
genau. Ja. Wenn wir jetzt mal auf die Kommunen schauen, das ist ja so der Teil des Staates, mit dem die Menschen täglich in Berührung kommen. Ja. Also sie gehen in die Sporthallen, sie kommen in die Schulen, in die Schwimmbäder. Und auch unter anderem durch die Schuldenbremse wurden dort ja viele Investitionen, auch Reparaturen in den letzten Jahren nicht getätigt. Glauben Sie, dass die Schuldenbremse auch so das Vertrauen in den Staat, weil er vor Ort in den Kommunen nicht mehr so gut funktioniert, also zumindest mal hier im Saarland, in Baden-Württemberg ist das vielleicht nochmal anders, ja, dass das Vertrauen erschüttert hat?
Ehrlich gesagt, mit der Schuldenbremse ist ja, gibt viele Gründe, da kritisch zu sein. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Schuldenbremse mit dafür verantwortlich ist, dass öffentliche Investitionen, die in den vergangenen 10 Jahren hätten getätigt werden müssen, also in einem Umfang, der wirklich für die Modernisierung wichtig gewesen wäre, dass das nicht geschafft wurde, das hängt aus meiner Sicht auch mit der Schuldenbremse zusammen. Bei den Kommunen ist es ja ein bisschen vermittelter. Also wenn Sie jetzt nicht die drei Stadtstaaten nehmen, ne, die unmittelbar als Länder auch der Schuldenbremse unterliegen, dann unterliegen die Kommunen ja nicht der Schuldenbremse. Von daher ist das eher eine Frage von kommunaler Finanznot, die entweder irgendwo herrscht oder nicht herrscht. Da war es natürlich so, dass in den Regionen, die vom Strukturwandel besonders betroffen waren, Dazu gehört das Saarland, dazu gehört auch das Ruhrgebiet, wo ich meine Professur habe in Duisburg. Verschiedene andere Regionen natürlich noch auch. Also dort sind einfach die kommunalen Haushalte seit Jahrzehnten eigentlich in der Schieflage. Und das ist aber etwas, was auch wirklich strukturelle Ursachen hat, wo sie als Kämmerer oder Kämmerin nicht irgendwie mit dem kommunalen, mit dem Rotstift irgendwie das zurechtsparen können. Ne? Also wenn da in der Stadt zigtausende Arbeitsplätze wegbrechen, wenn da irgendwie ein Fünftel der Bevölkerung auswandert oder also verschwindet sozusagen mit den Jahren, das reißt solche Löcher. Und gleichzeitig sind sie verpflichtet, die kommunale Daseinsvorsorge, öffentliche Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Diese Lücken können sie gar nicht stopfen. Also das ist sozusagen regional konzentriert immer schon Krisenmanagement und eben auch Verfall von Infrastrukturen gewesen. Aber das war nicht bundesweit. Aktuell ist es aber schlimm, weil da jetzt wirklich auf breiter Front die Kommunen überall in Deutschland in die roten Zahlen gerutscht sind. Auch in Regionen, wo das vorher nicht der Fall war. Und aus meiner Sicht ist es wirklich ein Problem, dass die Bundesregierung aus verständlichen Gründen, aber trotzdem, dass sie sehr mit sich selbst beschäftigt ist und für die Kommunen im Moment eigentlich nichts mehr tut, kaum noch was tut. Also wir haben 30 Milliarden Defizit jetzt gesehen, der kommunalen Ebene. Das ist einfach gigantisch. Und wenn sich da jetzt die Finanzlage nicht bald bessert, was sich überhaupt nicht abzeichnet aufgrund der Wirtschaftskrise, dann heißt das, dass die überall kürzen. Und das heißt, dass das die werden dann auch ihre Investitionen nicht gestemmt bekommen. Und ansonsten wird sich die öffentliche Daseinsvorsorge vor Ort verschlechtern. Ne, Schwimmbäder schließen, Kitas schließen, Schulen verfallen weiter und so. Das ist echt schlecht. Und mal für die Dimension, ne, 30 Milliarden Defizit vergangenes Jahr. Und wenn Sie jetzt großzügig rechnen, dann fallen vielleicht aufgrund des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz kommen vielleicht 6 Milliarden pro Jahr in 12 Jahren fließen da rein. Ja, das ist, und Lars Klingbeil hat neulich mal irgendwann gesagt, wir haben doch 1 Milliarde im Haushalt reserviert, die ist auch ausfinanziert für die Unterstützung der Kommunen. Und ich sehe, dass das gut gemeint ist, aber völlig klar, ne, das reicht überhaupt nicht. Und das ist leider so, dass sozusagen aufgrund der ganzen geopolitischen Lage, der ganzen Krisen, gehen leider die Krisen vor Ort und die Kommunen gehen leider unter in dem wirtschaftspolitischen Diskurs. Das ist schlecht.
Ja, aber generell noch mal ein Blick auf die Staatsfinanzen. Also jetzt wird ja der neue Bundeshaushalt für 27 verhandelt. Dort gibt es ja auch, stehen also zumindest mal so um die 120 Milliarden Schuldenaufnahme im Raum. Die Zinslast geht hoch auf rund 80 Milliarden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und man hat so den Eindruck, der Staat kommt so an die Rande der Leistungsfähigkeit. Also das muss man einfach sagen. Also der Bund zumindest, dann bei den Ländern sieht es auch nicht besser aus. Und bei den Kommunen haben wir gerade gesehen, ist es ja auch nicht besser. Also da kommt ja die Frage zum Thema Sparen. Also kann man sparen? Also das vielleicht symbolisch, indem man sagt, okay, wir verzichten auf den ein oder andere Neuanstellung, aber auch strukturell, indem wir sagen, okay, wir müssen jetzt die Sozialversicherung massiv reformieren, zum Thema Hartz IV oder Bürgergeld. Also haben wir ein Einnahme- oder ein Ausgabeproblem aus Ihrer Sicht?
Beides. Wobei jetzt, wenn man nicht sehr klar benennt, wo genau gekürzt werden soll, ist es im Wesentlichen ein Einnahmeproblem. Ne? Also man kann sozusagen immer sagen, es ist ein leichtes und es müsste mal gekürzt werden. Man muss dann schon sehr genau sagen, wo. Und tatsächlich, also ich meine, die Eckwerte, die jetzt heute veröffentlicht worden sind, die sind ja noch, das sind eben Absichtserklärungen, aber immerhin im Kabinett geeint. Ja. Und was man dort sieht, ist, dass das ist eigentlich ein Kürzungshaushalt. Abgesehen von der Verteidigung, die Zinsen wachsen, das mit den 80 Milliarden, das ist eher so 2029, 2030, wo das in diese Dimension geht. Wobei, ehrlich gesagt, die Zinsen werden meistens immer ein bisschen hochgesetzt, damit man, hat man Manövriermasse, um dann doch noch Lücken zu füllen. Ja. Ne? So, aber also klar ist, das ist schon ein Kürzungshaushalt. Da wird ja irgendwie, ich weiß nicht, 1% pauschale Kürzungsvorgabe und dann beim Personal wird gekürzt und so. Da sieht man eigentlich, real ist da eigentlich so gut wie nirgendwo, außer bei Verteidigung, dass sich was tut. Und die Frage Überforderung, also bis tatsächlich der Bund oder die deutschen Staatsfinanzen durch die Kreditaufnahme überfordert sind, das ist noch ein ganzes Stück. Aber Tatsache ist für mich, das muss man sich auch genau angucken, der weit überwiegende Teil kommt ja perspektivisch aus der Nettokreditaufnahme, aus der Bereichsausnahme für die Verteidigungsausgaben. Mhm. Und ich kann gut verstehen, dass wenn man jetzt, ist auch ökonomisch sinnvoll, wenn man jetzt sehr schnell sehr viel Geld zusätzlich aufbringen muss, dann erhöht man dafür nicht mal eben schlagartig die Steuern oder kürzt irgendwie brutal die Ausgaben zusammen. Na, das funktioniert nicht. Insofern kann man dafür schon temporär eine Kreditaufnahme machen. Aber klar ist, wir können nicht, wie es jetzt im Moment aussieht, ab 2029 mit 120 Milliarden Kreditaufnahme für Verteidigung die Jahre weiter durchlaufen. Das heißt, perspektivisch muss da irgendwas passieren. Und dass sie das ausgabenseitig hinkriegen wollen, ne, beim Bund, leuchtet mir nicht ein. Also da ist im Moment noch eine Lücke von 60 Milliarden sowieso. Und dann haben sie noch 120 Milliarden obendrauf, sind bei 180. Und perspektivisch hat der Haushalt so etwa 600 Milliarden Volumen. Mhm. Also sie werden da nicht ein knappes Drittel oder so aus dem Haushalt schneiden können. Das geht nicht. Und was ich gesagt habe, Sozialversicherung, das ist natürlich eine Geschichte, also die eigentliche Sozialversicherung, da kann man jetzt natürlich einiges machen. Mhm. Bei der Krankenversicherung ist sicherlich auch Luft, ja, wo man Effizienz verbessern kann und so, also keine Frage. Aber den Bundeshaushalt entlastet das ja nicht. Es sei denn, er macht das, was er jetzt tut. Er kürzt jetzt die Bundeszuschüsse zur Sozialversicherung. In welchem Umfang genau ist, kann man in diesem Entwurf jetzt noch nicht sehen. Aber da ist was geplant. Und das heißt eigentlich nur, dass der Bund sich zu Kosten der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in der Sozialversicherung saniert. Das heißt aber nicht, dass das jetzt eine wohldurchdachte rationale Kürzungs- oder Operation wäre. Ne? Mhm.
Ja, aber kürzen kann man doch sicherlich überall. Also wenn ich jetzt mal auf die Kommunen schaue, auf meine Kommune, mhm, da gibt es, wir haben so 9 Ortsteile von 400 Einwohnern bis hin so ein bisschen mehr als 3000. Und da hat jeder Ort irgendwie so ein Dorfgemeinschaftshaus oder eine Halle oder was auch immer. Mhm. Es gibt zum Beispiel nicht unbeliebt auch viele Feuerwehrfahrzeuge in den kleinen Kommunen. Also da könnte man sicherlich das ein oder andere noch einsparen. Also jetzt zu sagen, man spart gar nicht ein oder es gibt zu wenig, was man einsparen könnte. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Taiwan schaut, die haben auch ihr Parlament eingedampft von 120 auf 100 Abgeordnete. Also es gibt sicherlich in allen Bereichen Möglichkeiten, oder?
Also wenn ich mich recht entsinne, ist der Bundestag auch aufgrund des neuen Wahlrechts kleiner geworden.
Ja, aber nicht um 20%, oder?
Nö, aber doch natürlich, ich weiß nicht, wie die überhangenden Mandate genau ausgesehen hätten, hätte man das alte Wahlrecht behalten. Aber ich meine, das sind natürlich Dinge, das ist vielleicht symbolisch, aber de facto kommt da ja nicht viel bei rum, ne? Wenn sie ein paar Abgeordnete weniger haben, das kostet nicht so viel und bringt dann auch nicht so viel. Aber wo sie sagen jetzt, ja klar, ich weiß nicht, Feuerwehren zusammenlegen, das ist eine Sache, das muss man vor Ort entscheiden. Mhm. Und ich meine, da ist es natürlich auch so, das ist auch im Ruhrgebiet so, ne? Das sind gewachsene Städte mit einer eigenen Identität.
Klar.
Und das ist dann wahnsinnig schwierig. Aber natürlich könnte man wahrscheinlich in manchen Bereichen da Effizienzpotenziale heben. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es eine ganze Menge an Außenständen gibt, die Kommunen haben. Also sozusagen Forderungen gegenüber Schuldnerinnen und Schuldner,
ja, klar,
die sie nicht eintreiben, aus welchen Gründen auch immer. Also klar, da kann man ganz viel machen. Aber das ist ein Prozess, mit denen können sie jetzt nicht morgen die 30 Milliarden holen, sondern da können sie durch eine vernünftige Politik über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren die Dinge verbessern. Aber sie können nicht, also das ist jetzt kein Wundermittel. Aber das soll man natürlich doch tun. Mhm. Aber die Gemeinschaftshäuser, das weiß ich jetzt zum Beispiel wieder nicht. Ne? Das ist dann eine ziemliche Abwägungsentscheidung.
Also, ja, klar.
Ist das nicht doch wichtig für die Menschen vor Ort? Und ist das nicht letztlich auch identitätsstiftend in dem Sinne auch so, dass solche Kommunen dann auch überleben dadurch und vielleicht auch neue Bürgerinnen und Bürger bekommen, weil es sowas gibt, was ja dann sozusagen auch langfristig die Überlebensberechtigung ist für eine Kommune. Kann ich nicht beurteilen, aber also bloß weil man irgendwo was kürzen kann, heißt es noch nicht, dass es etwas ist, was sich tatsächlich dann langfristig auch lohnt.
Nee, gebe ich Ihnen recht. Ja. Also es, man muss natürlich abwägen. Also man kann nicht alles mit Geld aufwiegen. Das sehe ich natürlich auch ein. Aber ich glaube, man muss natürlich auch die Sparanstrengungen heben. Aber ich meine, es gibt da noch einen weiteren Hebel. Das ist das Thema Einnahmen. Also man könnte ja auch die Einnahmen des Staates noch mal steigern. Gibt es da irgendwas, was Ihnen spontan einfällt, was Sie direkt umsetzen würden, wenn Sie, ich sage jetzt mal, einen Wunsch frei hätten in Deutschland?
Ich weiß ja schon, worauf das hinausläuft. Ja. Ich weiß auch, in welchem Kontrast das dann gerade stehen wird. Es gibt viele Sachen und ich glaube, dass die Erbschaftssteuer ein wichtiges Instrument wäre. Mhm. Da wird ja wahrscheinlich ein Verfassungsgerichtsurteil kommen, sodass auch Handlungsbedarf dann besteht. Und da glaube ich, könnte man, indem man die Betriebsvermögen stärker heranzieht, doch einige Milliarden holen. Das würde den Ländern helfen und indirekt dann wahrscheinlich auch den Kommunen. Das wäre eine gute Geschichte. Und ansonsten glaube ich, dass für den unmittelbaren Bereich, also was jetzt akut ansteht, gibt es eigentlich nur zwei große Instrumente. Und das ist die Einkommensteuer, also wo Sie sehr schnell sehr viel Geld holen können, ne, wenn Sie es brauchen. Oder es gibt die Umsatzsteuer. Alles andere ist kleinteilig und mühsam. Ich weiß, es kommt dann immer, das finde ich auch total dafür, zum Beispiel eine Steuervermeidung, Steuerbetrug soll man bekämpfen, entschlossen. Na ja, keine Frage. Aber sagen wir, Sie können dann in ein Jahr können Sie dann in den Haushalt einstellen, was Sie da an Geld holen möchten. Aber das ist ja nichts, womit Sie eigentlich planen können. Ne? Das ist eine Absichtserklärung und das ist etwas, was dann auch langfristig vielleicht was bringt. Aber damit können Sie jetzt nicht unmittelbar Haushalte konsolidieren. Deshalb, eigentlich gibt es nur diese zwei großen Stellschrauben. Die Einkommensteuer hat den Vorteil, dass sie progressiv ist und damit starke Schultern stärker heranzieht als schwache. Die Mehrwertsteuer hat den Nachteil, dass sie genau das nicht tut, dass sie diejenigen, die am wenigsten haben, am stärksten belastet und die oben am wenigsten. Aber das sind die beiden Instrumente. Und am Ende wird es auf so etwas, glaube ich, hinauslaufen müssen. Ich habe im Kontext von den Verteidigungsausgaben auch mal gesagt, eigentlich wäre so eine Art Rüstungssolidaritätszuschlag ein vernünftiges Instrument. Das ist natürlich jetzt dann durch die Bereichsausnahme und zuerst mal in den Hintergrund gerückt. Aber wenn Sie sich die Dimensionen überlegen, die da im Bundeshaushalt 120 Milliarden Kreditaufnahme aus der Bereichsausnahme bei 600 Milliarden Gesamthaushaltsvolumen, da ist relativ klar, dass Sie das nicht durch blutige Kürzungen irgendwie reinkriegen. Und ein Element könnte langfristig dann so ein Rüstungssoli sein, mit dem sich tatsächlich die Gesellschaft auf solidarische Art und Weise an der Finanzierung beteiligt. Und vielleicht dazu auch nochmal, was mich so ein bisschen umtreibt, ist, es wird sehr oft das Wir bemüht. Ne? Also es wird, und das ist ja eigentlich auch richtig, ne? Dass sozusagen wir als Gesellschaft stehen jetzt mit dem Ukraine-Krieg, mit den verteilungspolitischen Herausforderungen, mit der erneuten Energiekrise, mit der Transformation, mit allen Dingen stehen wir vor großen Herausforderungen. Und ich glaube, wenn es nicht gelingt, das mit Maßnahmen glaubhaft umzusetzen oder eine Umsetzungsperspektive zu bieten, die dieses Wir auch in etwas Solidarisches übersetzt, dann wird das komplett schief gehen. Also das geht richtig dann in die Hose. Und dazu auch nochmal, also was nicht funktioniert, ist, dass beispielsweise eine Gruppe der Bevölkerung sagt wir und will dann Belastungen bei den anderen abladen und für sich selbst noch Entlastungen. Ja, das heißt also, wenn es so ist, dass jetzt gemeinsam Herausforderungen da sind, die auch zu Belastungen führen, dann muss man sich auch auf gemeinsame Lastteilung einigen. Und wenn das nicht gelingt, dann wird das Ganze insgesamt bedroht sein. Und das muss man sich, glaube ich, sehr genau überlegen.
Ja, also auf jeden Fall Riesenherausforderungen. Kann man ja wirklich breit drüber diskutieren. Also soll man jetzt die Steuern erhöhen, die Mehrwertsteuer erhöhen, die Einkommenssteuern oder soll man vielleicht irgendwie den Staat irgendwie extrem cutten? Also da gibt es sicherlich verschiedene Meinungen. Und wenn Sie jetzt so einen Wunsch frei hätten, sind jetzt nicht so drauf eingegangen, also einen Wunsch frei hätten für Deutschland, welcher wäre das?
Ach Gott.
Wir können auch Weltmeister werden. Also Sie können es frei äußern. Also wenn Sie einen Wunsch hätten.
Also dann wünsche ich mir, dass, und das wünsche ich mir auch für die ganze Welt, dass der Iran-Krieg und der Konflikt beigelegt wird und dass die eigentlich schon angelegten Aufschwungkräfte endlich zum Tragen kommen. Und wenn das passiert, dann können wir hoffentlich in einem halben Jahr deutlich entspannter und ohne große Zuspitzung über die Herausforderungen reden. Und dann ist die Polarisierung raus und dann kommt die Zuversicht und dann läuft es besser.
Vielen Dank für das Interview, Herr Professor Droger. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, Herr Scholl, fand ich auch.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.